SWR 2 zur Person.
Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Daniel Kuschitzki wird oftmals als Paganini auf der Blockflöte wahrgenommen. Der gebürtige Heilbronner räumt ganz gehörig mit dem Vorurteil auf, die Blockflöte sei ein zartes Instrument. Stilistisch entzieht er die Flöte jeglichem Schubladendenken. Seine Begeisterung gilt der alten Musik, Minimal Music und klassisch-romantischem Repertoire. Vor allem mit dem international gefeierten und vielfach ausgezeichneten Quintett Spark zieht der Querdenker durch die Gefilde von Jazz, Pop, Improvisation, Klassik und er stellt unter Beweis, was ihm wichtigstes Gut im musikalischen Betrieb ist, nämlich Kreativität. Zu Beginn mal das Rigaudon aus Maurice Ravels Tombeau de Couperin in der Fassung von Spark. Daniel Kuschitzki, meine erste Frage, du sitzt am Klavier, du hast die Flöte in der Hand, an vielen internationalen Orten, auf Bühnen. Wo bist du eigentlich zu Hause? Wo bist du am liebsten zu Hause?
Zu Hause fühle ich mich auf jeden Fall in der Musik, die ich alleine mit meinen Kollegen mache, in der Musik, die mir gefällt. Das können ganz unterschiedliche Stilrichtungen sein. Zu Hause fühle ich mich immer dann, wenn ich von Menschen umgeben bin, die mir am Herzen liegen, die mir viel zurückgeben. Ja, so würde ich für mich zu Hause definieren.
Du bist ja in der Nähe von Heilbronn geboren und dann ergibt sich natürlich die Frage, was war das für ein Zuhause? War das auf dem Land? War deine Familie musikalisch? Wie hat's gebrodelt in dir, dass du überhaupt zu diesen Instrumenten gekommen bist? Und gab es da ein Gen, das an dich weitergereicht wurde?
Also ich bin in einem sehr ländlichen Raum aufgewachsen, in der Heilbronner Gegend. Am besten ist es immer damit erklärt, wenn man sagt, Trips Drill ist einfach nur einmal über den Hügel. Mhm. Die Gegend heißt Zabergäu, der Ort heißt Güglingen. Sehr ländlich, aber wunderschön. Eine Weinbaugegend, es kommen sehr, sehr leckere Weine von dort. Und ich würde sagen, es war eine sehr behütete Jugend. Und der Haushalt, aus dem ich komme, ist auf jeden Fall sehr musikaffin. Auch wenn meine Eltern keine Berufsmusiker sind, aber sie sind große Musikliebhaber. Allerdings jetzt gar nicht so speziell auch in irgendeine bestimmte Richtung verortet. Meine Mutter hat Akkordeon gespielt im Akkordeonorchester und hat an der Schule Blockflöte auch unterrichtet. Und mein Vater spielt Gitarre und hat an der Schule eine Orff-Gruppe geleitet. Beide Eltern waren Förderschullehrer. Sprich, ich bin es gewohnt, alles fünfmal gesagt zu bekommen, statt nur einmal. Aber abgesehen davon war es immer sehr, sehr harmonisch. Und meine Eltern haben einfach sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir musizieren. Und die Lieblingsinstrumente meiner Eltern sind die Blockflöte und das Klavier. Und das wurde dann auch gar nicht großartig hinterfragt, sondern damit hat man begonnen. Bei mir hat es irgendwie gepasst. Auch mit der Blockflöte. Ich habe dann, um im Schulorchester auch spielen zu können, eine Zeit lang Querflöte gespielt. Da hat es aber nicht so gefunkt. Und bin dann irgendwann wieder ganz zur Blockflöte zurückgekehrt. Und ja, wir haben so viel musiziert, mein Bruder und ich. Da hat sich irgendwo gar nicht die Frage gestellt, was macht man beruflich. Das war irgendwie klar, dass wir beide beim Instrument bleiben. Er ist jetzt Jazzmusiker und ich bin klassischer Musiker.
Der Blockflötist Daniel Koschitzki hat dieses Concerto E-Moll von Georg Philipp Telemann arrangiert für das Ensemble Spark, das Koschitzki gemeinsam mit Andrea Ritter 2007 gegründet hat.
Du bist ja auch irgendwo Jazzmusiker. Mit dem, was du mit deinem Ensemble Spark jetzt zum Beispiel machst, da ist ja auch viel Improvisation dabei. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zunächst mal noch zu dieser Flöte. Wenn man bei dir ins Haus reinkommt, dann sieht man auch sofort so eine ganze Reihe an Flöten, die aufgereiht sind. Das ist ja schon ein sehr vielfältiges Zauberinstrument. Das ist ja nicht einfach nur eine Blockflöte, sondern das ist schon auch eine Erlebniswelt, Blockflöte, oder?
Ja, also der Reiz der Blockflöte, zum einen würde ich sagen, ist mal, dass wenn man in das Instrument bläst, es gibt ja fast keinen Widerstand. Das bedeutet, das Instrument ist fast wie eine Verlängerung des Atems. Es fühlt sich fast an, als würde man singen. Deswegen haben die Franzosen zum Beispiel eine etwas höher gestimmte Tenorflöte auch Flûte de voix genannt. Und dieser Vergleich, der wird auch immer wieder gezogen. In früheren Zeiten wurde auch ganz viel die Flöte zunächst, sag ich mal, mit der Stimme mitgeführt. In Renaissance-Musiken, in Renaissance-Stücken war das ganz üblich, dass häufig die Blockflöte Colaparte mit der Stimme mitgespielt hat oder während die Stimme gesungen hat, dann ein bisschen dazu verziert hat, und das ergänzt sich wunderschön. Da klingt die Flöte eigentlich fast wie eine zweite Stimme. Und ich sag mal, das ist Segen und Fluch zugleich, weil man eben unglaublich aufpassen muss, dass man den Atem gut kontrolliert. Wenn man, ich sag mal, zu stark oder ungehemmt in das Instrument reinbläst, wenn es einen sozusagen mal überkommt, dann reagiert es sozusagen auch ganz gnadenlos, was die Intonation betrifft. Geht sofort, witscht es dann intonatorisch viel zu weit nach oben. Das heißt, man muss sich also eigentlich auch sehr beherrschen, wenn man das Instrument spielt. Und ja, ich sag mal, der zweite große Anreiz ist natürlich die unglaubliche Varianz dadurch, dass man eben viele Instrumente bespielen kann. Vom Bassett bis zur Sopraninoflöte. Wir spielen dann auch noch spezielle Bassinstrumente, sogenannte Petzold-Bässe. Und jedes dieser Instrumente, man muss bedenken, da sind dann auch noch Kopien dabei von Renaissance-Instrumenten, von Barock-Instrumenten in unterschiedlichen Stimmungen. In 415 Hertz, in 442 Hertz dann die modernen Flöten. Unterschiedliche Hölzer, unterschiedliche Bauer, unterschiedliche Bohrungen, und jedes dieser Instrumente klingt anders, hat, ja, wenn man so sagen möchte, sein eigenes Herz, seinen eigenen Klang, seine eigene Stimme, und das ist schon was ganz Besonderes auch an der Blockflöte und dann eben auch der Reiz im Ensemble, dass man jedes Stück, das man spielt, eben durch den Charakter immer wieder anderer Instrumente unterschiedlich färben kann.
Der alte englische Folksong Greensleeves in der wirbelnden Spark-Version. Daniel Koschitzki hat sich hier für hell leuchtende Varianten seines Flötenarsenals entschieden.
Also wie du das jetzt beschrieben hast, das war wirklich wie so eine Weinverköstigung. Ja? Also ich habe das Gefühl, wenn du jetzt tatsächlich uns hier eine Flöte nach der anderen spielen würdest, dann hätte man wirklich so das Gefühl, durch verschiedene Jahrgänge und verschiedene Rebsorten durchzutauchen. Also es ist schon ein sehr spannendes Feld, das kann ich mir vorstellen. Und dann ist es natürlich auch so, jetzt würde ich normalerweise fragen, warum hast du dich dann für die Blockflöte entschieden? Aber so ist es ja gar nicht. Du sitzt ja auch gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber du sitzt auch noch am Klavier. Du hast mit Auszeichnung auch deinen Klavierabschluss gemacht und spielst im Duo mit Andrea auch noch das Klavier. Und du brauchtest dich nie zu entscheiden. Wolltest dich auch nie entscheiden, oder?
Ja, ich denke, ich wollte mich nie so recht entscheiden, weil mich einfach so viele verschiedene Dinge faszinieren, auch was jetzt unterschiedliche musikalische Welten betrifft. Ich komme aus einem Elternhaus, wo überhaupt gar nicht in Schubladen gedacht worden ist. Im Radio lief SWR 3. Da hat man sozusagen immer die neuesten Hits gehört. Auf der Blockflöte hat man dann Bach gespielt, auf dem Klavier Chopin. Ich wollte aber auch sehr gerne Musical-Hits, also von Andrew Lloyd Webber, Memory. Ich muss es gestehen, ich wollte auch auf dem Klavier mal die Ballade pour Adeline spielen. Also mich haben ganz verschiedene Dinge gereizt und ja, das hat dazu geführt, dass man sich tatsächlich nie so wirklich entscheiden wollte. Auch während des Studiums habe ich gemerkt, dass viele Kommilitonen viel klarer eben sich für diesen klassischen Weg entschieden haben. Ich habe dann aber nebenher auch noch Kabarett gemacht, zusammen mit einer Sängerin. Da habe ich dann verschiedene Kabarettlieder eingerichtet oder zum Teil auch selber geschrieben. Und ich sag mal, dann auch Klavier und Blockflöte gleichzeitig weiterzuführen bis zum Solistenexamen. Das war natürlich auf der einen Seite eine extreme Belastung, weil man eben immer doppelt gefordert war. Aber auch da, ich brauchte das irgendwie. Auf der einen Seite die alte Musik, die Renaissance-Klänge, die barocke Welt mit der Blockflöte oder auch das ganz Experimentelle, die freie Improvisation bei Joachim Krebs. Und am Klavier dann eben so die ganz saftigen Sachen von Dohnányi, ein Klavierquintett oder auch von Suk oder von Smetana, so ein brausendes Klaviertrio, von Dvořák das Dumky-Trio. Also ich habe da den Schwerpunkt dann in der Kammermusik gelegt. Und dieser Reichtum an Klängen, das hat mich dann satt gemacht.
Der Reichtum an Klängen des Klaviers hat ihn drangehalten, auch an diesem Instrument. Wie gesagt, Daniel Koschitzki ist nicht nur ein herausragender Blockflötist, sondern auch ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneter Pianist. Hier hörten wir ihn am Klavier. Andrea Ritter, Blockflöte mit der Sizilienne von Lev Schurbin.
Das ist ein schöner Satz. Hat mich satt gemacht. Ja. Das heißt also, du bist quasi schon so ein bisschen ein Knotenpunkt von verschiedenen Stilen, von allem Möglichen, was auf uns eintrifft und eindringt. Und du gibst es ja letztendlich auch durch deinen Filter wieder, durch den Filter Spark, sagen wir mal. Da kommt ja sehr viel auf eine gewisse Art und Weise, in unterschiedlichster Art und Weise gefiltert oder gefärbt, wie auch immer, wieder raus, ja? Ist das so?
Ja, also Spark war, wenn man so sagen möchte, tatsächlich dann ein Moment, wo ich mich als Künstler entschieden habe, wo ich eben gemerkt habe, man kann nicht 100 Sachen gleichzeitig machen, sondern man muss tatsächlich sich als Künstler auch positionieren, für eine bestimmte Sache einstehen. Und Spark war für mich die Möglichkeit, diese Vielfalt, die ich vorher gelebt habe, auf eine ganz konzentrierte Art und Weise weiterzuleben und in die Öffentlichkeit zu tragen, kondensiert in Programmen, in denen eben von meinen Kollegen und mir vorher eine ganz bestimmte Auswahl getroffen wird, in der dann aber diese Vielfalt immer anwesend ist, von Stilen, von Farben, von Genres. Einige Stücke sind romantisch eingefärbt, andere klassisch, dann blitzt mal die alte Musik durch oder sogar mittelalterliche Anleihen. Aber natürlich ist es dann auch eine Gruppe, die sich irgendwo auch sehr modern präsentiert, vor allem in Richtung Minimalismus.
Ein Folksong des amerikanisch-türkischen Komponisten Cameron Ince mit dem Ausnahmequintett Spark.
Der Name ist ja Programm irgendwo, Spark. Ja? Ihr habt ja da wahrscheinlich auch eine bestimmte Bedeutung euch vorgestellt. Wenn ich da mal gerade drauf schaue, Spark, der Funke, der Schwung oder der Beleuchter oder der Jüngling. Das heißt alles Spark. Was ist es für dich, was ist es für euch?
Das mit dem Jüngling, das war mir jetzt ganz neu. Wirklich stark, ja.
Der Beleuchter fand ich eigentlich auch ganz schön, ja?
Ja, also wir haben es tatsächlich als Funken verstanden und wir wollten, dass die Funken zwischen uns sprühen, sprich, dass wir uns gegenseitig inspirieren, dass wir uns die Bälle hin und her werfen, diese kleinen leuchtenden Funken untereinander, aber auch, dass der Funke natürlich zum Publikum überspringt. Das war so die Ausgangsidee, das war die Initialzündung für den Namen. Und wir wollten auch was Kurzes und was ein Stück weit auch mit so einem popularmusischen Idiom auch ein bisschen spielt, genauso wie unser Slogan, die klassische Band, da steckt ja auch bereits dieser Dualismus drin. Wir sehen uns als klassische Musiker, aber wir arbeiten wie eine Popband, wir arbeiten mehr wie eine Rockband, die ihren eigenen Sound sucht, die ihre eigenen Songs schreibt. Für uns werden die teilweise auch geschrieben, aber wir arrangieren eben teilweise auch selber oder immer mehr und sind sozusagen auf der Suche nach unserem ganz eigenen Sound, nach so einem Art Signature-Style, über den wir uns definieren und über den auch unser Publikum uns immer wieder erkennt, egal wo wir gerade mal thematisch den Schwerpunkt setzen.
Nun hat das mit den Funken und dem Funkensprühen ja auch einen sehr energetischen Charakter, der eurer Musik, eurer Herangehensweise schon ganz nah ist. Also die Power und die Energie spielt in dieser Band, sage ich jetzt mal, eine große Rolle. Ist das etwas, was vielleicht in der puren alten Musik etwas zu kurz kommt? Dieses tatsächliche Funkensprühen, diese intensive Power, die ihr da noch dazugeben wollt? Oder ist das einfach nur ein Aufsatz der Moderne?
Für mich ist es so, dass auch in barocker, klassischer, romantischer Musik sehr viel Vitalität mitschwingt und dass das eine ganz lebendige Musik ist. Wir versuchen bei Spark über die Präsentation und über die Kombination mit modernen Farben und mit modernen Kompositionen diesen vitalen Aspekt nochmal herauszustellen und auch, ich sag mal, in der Performance, wie wir das präsentieren, wie wir das auf der Bühne leben und man kann fast sagen ausleben, ja, das einfach zu zeigen und dadurch auch zu demonstrieren, dass auch klassische Musik was ganz Junges, was Zeitgemäßes, was Aktuelles haben kann, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise lebt. Und das ist eben was, was uns gegen Ende unseres Studiums ein bisschen gefehlt hat und was wir eben versucht haben, durch Spark zu präsentieren und nach außen zu tragen.
SWR 2 zur Person Daniel Kuschitzki. Der Blockflötist und auch Pianist arrangierte diese Tarantella von Gordon Jacob für das Ensemble Spark.
Wenn man ein Albumtitel betrachtet wie Wild Territories, wilde Territorien, dann gibt es einen tollen Titel Candy Box. Da findet man euch auch in YouTube. Ist ein Wahnsinnsvideo, ja. Mhm. Was ist eure Musik? Ist das so ein Video, das tatsächlich auch für eure Musik spricht? Ist das so eine Candybox, aus der ganz viel Farben und Süßes heraussprüht? Eure Musik?
Das Schwierige an unserer Musik ist, dass es schwerfällt, sie zu kategorisieren, weil sie sich eben tatsächlich Kategorisierungen entzieht. Genauso wie wir eben auch als künstlerische Persönlichkeiten sehr wenig in Schubladen und Kategorien denken. Aber ich sag mal, diese Candybox, die Gilles Meyrink, ein holländischer Komponist, für uns geschrieben hat, ist auf jeden Fall ein Stück, mit dem wir uns sehr stark identifizieren und auch ein Stil, der auf jeden Fall stark für dieses vitale Element von Spark steht. Das ist eine Komposition, die mit Elementen der amerikanischen Minimal Music arbeitet, aber nicht ganz so stringent, die mit Elementen aus der Popmusik, sprich mit bestimmten Riffs, mit durchrandernden 16-Ketten, die, sag ich mal, das Ganze so immer nach vorne peitschen lassen, mit Rhythmen, die man eben ganz stark auch aus der Popmusik kennt, die dann aber wieder, ich sag mal, künstlerisch insofern überhöht werden, als sie eben im Stil des amerikanischen Minimalismus sich immer und immer und immer wieder wiederholen. Dadurch entsteht so eine Art Mix, der durchaus was Avantgardistisches hat, aber gleichzeitig auch was sehr Populäres, was Zugängliches und in meinen Augen auch was sehr Modernes.
Die eben angesprochene Candy Box von Gilles Meyrink, eine sprudelnde Musikbox in dieser Aufnahme mit Spark, der 2011 mit einem Echo ausgezeichneten klassischen Band, wie die fünf Musikerinnen und Musiker sich empfinden.
Ihr habt mit dieser Art schon diverse Auszeichnungen erhalten, aber es ist eigentlich keine Musik für Puristen. Ich habe mal auch so ein schönes Zitat gelesen: Liebe Totengräber der klassischen Musik, hört bloß weg. Ist das so, dass es in keinem Fall was ist für Puristen, sondern für Leute, die mit offenen Armen auch nach Neuem, nach neuen Farben, nach neuen Beleuchtungen, um nochmal auf den Beleuchter ins Park zurückzukommen, die darauf scharf sind oder das gern mögen?
Ich denke, wenn man Neues wagt, wenn man neue Wege geht, wenn man Innovatives präsentiert, dann macht man sich natürlich immer auch in diese Richtung verwundbar, dass Kritiker, die wirklich ganz puristisch nur Klassik so präsentiert haben möchten, wie sie Note für Note im Buch steht, dass es für die schwierig ist. Ich würde sagen, dass selbst ein traditionelles, klassisches Publikum, das sich auf uns einlässt, sich begeistern lässt von uns, weil es merkt, dass mit sehr viel Respekt, mit Sorgfalt an die Sache rangegangen wird, dass da Musiker am Werk sind, die das klassische Repertoire lieben, die auch diese Komponisten lieben, die aber nach Verknüpfungsmomenten in die Moderne suchen, weil wir einfach zeigen möchten, dass das Ganze irgendwo auch was Aktuelles ist. Wir wollen mehr sein als Nachlassverwalter. Und dafür muss man eben auch was riskieren. Dafür muss man was wagen. Und das kann nicht jedem gefallen. Aber wir haben unsere Programme schon in ganz traditionellen Reihen gespielt, auch für das traditionsgemäß ältere Klassikpublikum. Und da sind Leute begeistert, da sind sie sogar sehr begeistert. Das Schönste war, einmal ist ein Ehepaar zu uns gekommen, die uns gesagt haben, dass sie im nächsten Jahr gemeinsam 150 Jahre alt werden. Und die Frau hat zu uns gesagt, sie hat sich selten so jung gefühlt wie in unserem Konzert. Und das hat mich unglaublich berührt, weil sie eben einerseits gesagt hat, sie fand es toll, wie eben mit dem klassischen Erbe umgegangen war, und gleichzeitig fand sie es frisch, sie fand es innovativ, und diese Frische hat sie als belebend empfunden. Und das fand ich schön, weil genau darum geht es bei Spark. Es geht nicht darum, die Klassik in die Ecke zu treten, sondern es geht darum, zu zeigen, dass Klassik durchaus auch was ganz Aktuelles haben kann und auch hat.
Das heißt, ihr verwaltet nicht die Klassik so wie im Museum hinter Glasscheiben, sondern ihr holt die Stücke nach vorne, haltet sie hoch, zeigt sie im anderen Licht und eventuell gebt ihr sie einfach auch mal durch das Publikum hindurch, ja? Das waren drei Tanzsätze von Wolfgang Amadeus Mozart aus Le Petit Rien, Köchelverzeichnis 299b, arrangiert von Daniel Kuschitzki, der die meisten Repertoirestücke von Spark bearbeitet.
Du hast eben auch gesagt, so wie es Note für Note im Buch steht. Das ist ja quasi eine Gesetzestafel für viele, ja? So wie es Note für Note im Buch steht. Für dich ist es eher eine Inspirationsquelle, oder?
Ja, eine Inspirationsquelle einerseits und ich sag mal für Spark ein Stück weit auch eine Spielwiese, auf der wir sozusagen die Faktoren, aus denen sich diese Musik speist, zum Teil neu zusammenstellen, neu arrangieren, neu kombinieren und etwas Neues damit machen. Und ich sag mal, es ist eine unverkrampfte Art des Umgangs mit der klassischen Tradition und gleichzeitig würde ich behaupten, schwingt der Respekt vor diesen klassischen Meistern, schwingt in jeder Minute, die man uns zuhört, mit.
Die Spielwiese, ja, das ist natürlich auch ein schöner Akt. Du hast gesagt, wir arrangieren. Das ist nämlich auch noch eine Frage, wer arrangiert denn tatsächlich? Wie finden die Proben statt? Kommst du da mit fertigen Arrangements oder setzt ihr euch auch hin und fangt an, euch Gedanken darüber zu machen, wer was spielen könnte? Ist das auch ein gemeinsamer Akt oder ist es vorher schon vorgedacht von dir oder von Andrea oder von wem auch immer?
Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Also manchmal schlägt einer der Musiker ein Stück vor, man macht sich gemeinsam Gedanken drüber. Manchmal kommt einer von uns mit einem kompletten Arrangement. Wir spielen es durch, alle finden es toll. Manchmal kommt einer mit einem Arrangement, wir spielen es durch, finden es furchtbar, machen Vorschläge, probieren Dinge aus, dann transformiert das Stück. Beim nächsten Mal finden es alle super, nachdem sozusagen derjenige nochmal in Klausur gegangen ist damit. Manchmal machen wir ein Arrangement gemeinsam, dann wächst es über eine längere Zeit. Also es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal bekommen wir auch Stücke arrangiert, das finde ich auch sehr praktisch. Dann schmort man sozusagen nicht immer so im eigenen Saft, sondern es kommen auch mal ganz andere Impulse und auch ganz andere Möglichkeiten, mit unseren Farben umzugehen von außen. Das ist natürlich immer sehr belebend und dann auch wieder inspirierend.
Scarborough Fair, eine alte Folk-Melodie, hier in der kammermusikalischen Version mit Spark.
Ihr habt jetzt verschiedene Alben gemacht. Wenn du jetzt sagen würdest, das Stück ist das, was ich jetzt als erstes mal hören möchte, welches wäre das? Was würdest du rausstellen aus diesen Alben für dich? Gibt es da ein Highlight?
Ich fand jetzt die vorhin genannte Candybox auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Diesen Komponisten, Gil Mehring, finde ich genial und die Art und Weise, wie er, ich sag mal, barocke Klischeefiguren, minimalistische Strukturen, poppige Elemente, Avantgarde-Elemente zusammenführt, das entspricht schon sehr stark unseren Vorstellungen. Also insofern finde ich die Candybox auf jeden Fall ganz tolles Stück. Wenn man da reinhört, bekommt man auf jeden Fall ganz viel von unserem Esprit. Im aktuellen Programm gibt es ein Stück von einem Stuttgarter Komponisten, Sebastian Bartmann, On the Dance Floor. Auch das finde ich super, super, super toll. Das führt klassische Elemente und Technostrukturen zusammen. Aber ich sag mal auch die ruhigeren Farben, also ein Stück, das von unseren Fans sehr geliebt wird und das wir häufig auch als Zugabe spielen, höre ich auch sehr, sehr gerne. Das heißt Kumru und ist von Fasil Say, einem türkischen Pianisten und Komponisten, geschrieben worden. Auch das finde ich ein tolles Stück, wo ich sag mal auch so dieser flauto-dolce Charakter, die feinen Farben, auch der Streicher und des Klaviers, sehr schön zur Geltung kommen.
Bach spielte das eben von Daniel Kuschitzky angesprochene Stück Der feinen Farben von Fasil Say, Kumru.
Wer steckt denn hinter diesem Daniel Kuschitzky? Ist das ein ewig Suchender? Ist das ein Rebell? Wer bist du? Als was würdest du dich bezeichnen wollen, können?
Ja, ich finde für einen Künstler dieses Bild des ewig Suchenden, das finde ich eigentlich schon sehr passend. Ich habe das Gefühl, diese Neugier, die muss man sich unbedingt erhalten. Und das ist irgendwo für mich und auch für meine Kollegen bei Spark auf jeden Fall das Salz in der Suppe. Unser Motor, der uns immer antreibt. Auch dieses ständig Suchen, immer mal wieder sich in anderen Klängen zu Hause fühlen, Neues ausprobieren, mit Neuem experimentieren, neue Farbmöglichkeiten in die Gruppe tragen. Das macht für mich ganz stark ja, das Wesen eines Künstlers aus. Da definiere ich mich schon sehr stark drüber. Eigentlich so wie ein Kind, immer wieder mit kindlicher Neugier und auch mit diesem kindlichen Auge etwas wirklich ganz frisch für sich zu entdecken, damit an etwas Neues heranzugehen. Das finde ich unglaublich schön und befriedigend.
Es sind zum Teil atemberaubende Passagen, rhythmisch vertrackt, kraftvoll, raffiniert, schillernd. Johannes Motschmanns Folktune Rhapsody No. 2, Musik, von der Daniel Kuschitzky als Kind, als Jugendlicher auf diese Art und Weise sicherlich nicht zu träumen gewagt hatte. Mit dem Ensemble Spark kann sie aber verwirklicht werden.
Apropos Kind, du begegnest ja auch Kindern. Setzt dich auch ein für Rhapsody in School? Dieses Projekt, im Rahmen dessen viele Künstler oder wenige Künstler, würde ich mal eher sagen, es sind nicht so viele, die sich bereit erklären, tatsächlich sich da zu engagieren, die Zeit zu opfern, die Zeit zu investieren, positiv gesagt, um in die Schule zu gehen und Kindern, Schülern über neue Musik, über klassische Musik was zu erzählen, ihnen das näher zu bringen. Warum machst du das und wie wichtig ist das für dich?
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist mir als klassischer Musiker wahnsinnig wichtig, weil es zu spüren ist, dass es da einfach sozusagen eine Lücke in der Zuhörerschaft gibt. Da fehlt uns ein komplettes Segment im Publikum, ich sag mal so im Bereich 30 bis 50. Das ist einfach ganz klar spürbar. Dieses Publikum ist einfach nicht da. Die Kinder und die Jugendlichen dann schon wieder eher, weil eben seit, ich würde mal sagen, ungefähr 10 Jahren da doch wieder extrem viel gemacht wird, um junge Menschen für klassische Musik zu begeistern. Und die lassen sich begeistern, die sind ganz unvoreingenommen, wenn man sie mit klassischer Musik konfrontiert, egal an welchen Schultypus man da geht. Wir gehen mit Spark nicht nur an Gymnasien, wir gehen auch an Grund-, Haupt-, Realschulen, ganz bunt gemischt. Und überall wird diese Musik mit anderen Ohren gehört. Und am interessantesten finde ich eigentlich die Rückmeldungen von denjenigen Kindern und Jugendlichen, die sonst gar nicht mit klassischer Musik in Berührung kommen.
Weil was kommt da so an Rückmeldungen?
Zum Beispiel sagt einer, boah, also der Bach, das war auch mal ein cooler Song. So. Oder da kommen dann so Fragen wie, sag mal, wenn ihr auf der Bühne steht, dann schwitzt er doch auch unter den Achseln und dann entstehen doch da so dunkle Flecken unterm T-Shirt oder unterm Hemd. Ist euch das dann nicht peinlich, wenn ihr dann so auf der Bühne steht? Also man merkt, die argumentieren dann oder fragen so aus ihrem eigenen Erfahrungsbereich heraus und gleichzeitig merkt man, die werden auch emotional von dieser Musik mitgerissen und berührt und hören das aus ihrem Alltag und aus ihren musikalischen Hörgewohnheiten heraus mit ihren Ohren. Und das finde ich faszinierend, weil da die Rückmeldungen unglaublich direkt und ungeschönt sind. Und das ist sehr lehrreich und es tut sehr gut, weil man da sehr schnell merkt, was funktioniert und was nicht.
SWR 2 zur Person Daniel Kuschitzki, Blockflötist, Pianist. Camille Saint-Saëns Came de Nuit Opus 68. Hier hörten wir Daniel Kuschitzki und Andrea Ritter, die Gründer des Ensembles Spark, mal in der Formation, mit der sie vor Spark auf den internationalen Bühnen für Furore sorgten, nämlich mit dem Amsterdam Lucky Stardust Quartet, gemeinsam mit den Blockflötisten Daniel Brüggen und Karel van Steenhoven. Das war damals noch in der Studentenzeit. Mittlerweile ist Daniel Kuschitzki selbst auch pädagogisch unterwegs.
Du hast natürlich auch noch die Generation oben drüber, der du begegnest, indem du auch Studenten hast, die du unterrichtest. Und was gibst du denen mit auf den Weg, außer Flötentöne?
Ja, also wenn Studenten in Meisterkursen mal zu mir kommen oder wenn sich Studenten Anregungen suchen für Wettbewerbsprogramme oder auch für ihren eigenen künstlerischen Weg, versuche ich aus meiner Perspektive natürlich auch immer Impulse in die Richtung zu setzen, dass sie experimentierfreudig bleiben sollen, dass sie unvoreingenommen ausprobieren, sich austesten sollen und nicht zu schnell einfach einen vorgetrampelten Pfad gehen, weil er vielleicht zunächst sich einfach anfühlt oder weil es da geringen Widerstand gibt. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber hinterfragt, dass man wirklich versucht, sich diese Frage zu beantworten, wofür schlägt mein Herz, wo fühle ich mich wirklich ganz zu Hause, wie definiere ich mich als Künstler, und dass man versucht, da ein ganz authentisches Profil herauszuarbeiten, weil nur dann kann man wirklich hundertprozentig auch ein Publikum überzeugen und für sich einnehmen. Einfach das, was man dann auf die Bühne trägt, das muss hundertprozentig stimmen und dann kann man eben auch 100% Gefühl dem Publikum vermitteln.
Und das mit all den Farben deines Instruments oder dieses einen Instruments, das du jetzt bei Spark hauptsächlich spielst, nämlich die Flöte, die du ja eben schon so schön beschrieben hast in all ihren unterschiedlichen Facetten. Reicht dir das, was es da gibt, an den zahlreichen, unglaublich vielen Facetten, oder machst du auch da noch weiter? Versuchst du auch, dieses Instrument noch weiter zu entwickeln, Neues zu entwickeln? Wie sieht das aus bei der Blockflöte? Gibt es da noch Entwicklungsmöglichkeiten?
Es gibt viele Blockflötenfirmen und auch Blockflötenbauer, die kontinuierlich dabei sind, das Instrument zu erweitern, im Ambitus, im Klangreichtum, in der Lautstärke. Das ist alles für eine, sag ich mal, so modern aufgestellte Gruppe wie Spark wichtig. Und da suchen wir natürlich immer den Dialog mit diesen Bauern, mit diesen Firmen. Wir fahren regelmäßig zu den Bauern, zu den Firmen, probieren neue Instrumente aus, geben Tipps, nehmen die Instrumente mit in den Probenraum auf die Bühne, geben spontanes Feedback, schreiben dann auch den Bauern, was uns gefällt, wo wir Verbesserungsbedarf sehen. Und das ist ein sehr lebendiger und ein sehr wichtiger Austausch. Ich denke, dass die Blockflöte sich noch sehr, sehr stark weiterentwickeln kann.
Auch das gehört zum Repertoire von Spark, eine Dancing Queen. Allerdings hängt das Arrangement von Daniel Kuschitzki dem ABBA-Hit einen ganz anderen Mantel um.
Ich habe noch zwei, drei philosophischere Fragen an dich.
Okay.
Diese allumfassende Frage, was ist Musik? Was ist Musik?
Oh, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Für mich hat Musik ganz viel mit Emotionen zu tun. Für mich hat Musik auch was mit Sehnsucht zu tun. Als Kind, als Jugendlicher hat mich das immer ans Instrument gezogen. Also da war die Blockflöte oder das Klavier oder auch wenn ich dann am Klavier mich begleitet habe und gesungen habe, das war für mich so ein Schwelgen in meiner eigenen Gefühlswelt. Das war auch zum Teil ein Schwelgen in Emotionen, die zum Teil unausgesprochen geblieben sind oder die ich so gar nicht ausdrücken hätte können oder die sich gar nicht so genau haben verbalisieren lassen. Und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Aspekt als Musiker, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, dass ich wirklich versuche, dieses Unmittelbare, wirklich mit der Musik direkt bis zum Herz des Zuhörers vorzudringen. Das ist mir was ganz Wichtiges. Wenn Musik zu dogmatisch wird, wenn ich das Gefühl habe, man muss erstmal eine halbe Stunde erklären, was da vor sich geht und dann höre ich es und es berührt mich in keinster Weise, dann funktioniert das zumindest für mich nicht. Und dann geht es für mich persönlich auch an der ganz originären Funktion von Musik vorbei.
Jonne Waltonen. Spark arbeitet intensiv mit jungen Komponisten zusammen, die zeitgenössische Musik zu einem spannenden Erlebnis machen, wie zum Beispiel dieses Kadenkauper des Finnen Waltonen.
Was ist für dich die, sag ich mal, Schwester der Musik?
Ich denke, dass die Musik sehr viele Schwestern und Brüder in Anführungszeichen hat. Alles, was mit Schönheit zu tun hat, ja, die Schönheit in der Natur, aber auch die Schönheit in der Kunst, in der Malerei, in der Mode. Da sehe ich unglaublich viele Parallelen und das würde ich sagen, das sind die Verwandten der Musik.
Und dann gibt es ja noch den Gegenpol, das ist die Stille. Was ist Stille für dich?
Naja, ist es wirklich der Gegenpol? Stille spielt für mich auch in der Musik eine große Rolle. Stille kann auch unglaubliche Spannungsmomente erzeugen, nach denen sich dann plötzlich Musik wieder ganz anders entladen kann, nach denen man plötzlich wieder ganz anders weiterhört. Aber klar, Stille kann auch ein ganz meditativer Moment der Einkehr sein, die wichtig ist, um wieder zur Musik zurückzufinden. Also für mich ist es manchmal sehr heilsam, auch tatsächlich einige Tage in kompletter Stille zu verbringen. Dann kann ich manchmal auch keine Musik aufnehmen, möchte auch keine Musik hören, weil ich eben sozusagen zu meinen eigenen Klängen, zu den Klängen, die in mir schwingen und dann eben auch aus mir wieder heraus wollen, wieder zurückfinden möchte.
Das alte deutsche Volkslied aus dem 18. Jahrhundert, Ich hab die Nacht geträumet, hier im Arrangement von Spark bzw. Daniel Kuschitzki. Mit dabei die deutsche Liedsängerin Kitty Hoff. Auch das ist bei Spark mal möglich und gutierbar.
Was muss eine Musik haben, die ihr tatsächlich durchpflügt, die euch inspiriert, um daraus eine neue Beleuchtung zu machen oder eine modernere Variante zu machen? Was muss sie haben? Du hast auch eben im kleinen Gespräch erzählt, dass es sehr schwierig ist, mit Johann Sebastian Bach da mit Spark dran zu gehen. Also was muss die Musik haben, dass sie für euch durchpflügbar ist?
Natürlich muss sie in irgendeiner Richtung eine gewisse Durchlässigkeit haben. Also zum Beispiel kontrapunktische Stücke, nehmen wir jetzt mal von Bach zum Beispiel die Kunst der Fuge, würde ich sagen, das ist in sich so perfekt und geschlossen, dass es zumindest für mich schwierig ist, da einen Eingang zu finden. Auf der anderen Seite, sage ich mal, muss es zumindest für einen, für uns eben diese Durchlässigkeit geben in Richtung einer Farbe, die man hört, eines Aspekts, den man mitschwingen spürt, der vielleicht so im Original noch nicht so anwesend ist, aber den man dann im Arrangement herausarbeitet, herausstellt. Also wir möchten nie ein Stück nur arrangieren, um das halt auch mal gemacht zu haben oder um eben auch mal was von Bach oder was von Mozart oder etwas von Brahms zu haben, sondern es geht wirklich darum, ein Stück auf eine neue Art und Weise zu beleuchten, auf eine andere, auf eine innovative, das Stück zu kommentieren, zu erweitern oder eben auch bestimmte Aspekte zu zeigen, die durchaus schon da sind, aber vielleicht unterschwellig. Und diese Form dann da nochmal wirklich rein zu pflügen, sich reinzuarbeiten, sich reinzubeißen und zu schauen, wo geht die Reise hin und was entsteht da am Ende, das ist wahnsinnig spannend.
Was da entsteht am Ende, ist wahnsinnig spannend, meinte Daniel Kuschitzki. In diesem Sinne hörten wir Mozart, Don Giovanni, Menuett und dann Allegro aus Le Petit Rien, Köchelverzeichnis 299b. Und nun die speziell für Spark gezimmerte Welt. Das war noch einmal eine Komposition von Giel Meiering, Silver Falls in the Heart of the Forest, mit dem Quintett, dem Ensemble der klassischen Band Spark.
Ja, und dann noch die Frage, was hier zum Beispiel in der CD-Wand steht.
Also im Privaten bin ich wahnsinnig eklektisch als Hörer. Da höre ich von der Klassik bis zum Pop, vom Jazz bis zu Easy Listening alles Mögliche. Ich höre sehr gerne Musik von klassischen Kollegen, die ähnlich wie wir auch ein bisschen experimentierfreudiger sind. Francesco Tristano, Federico Albanese. Albanese höre ich sehr gern am Abend zum Runterkommen. Das ist zum Beispiel was, das mich unglaublich gut erdet. Und dann habe ich ein großes Faible für weibliche Sängerinnen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön, die weibliche Stimme, die, ich sag mal, auch das Verletzliche, aber manchmal auch das Stählerne einer Frauenstimme, das fasziniert mich jetzt. Sei das jetzt, wenn es so ein bisschen ins Weltmusikalische geht, bei Lorena McKennitt oder Artpop, so wie das Björk macht, oder Tori Amos, oder dann Barbara Streisand, eine der wenigen, die auch von klassischen Musikern, von klassischen Sängern große Akzeptanz findet. Oder dann auch, ich sag mal, Céline Dion, die ich großartig finde im Ausdruck, vor allem wenn sie auf Französisch singt. Sowas berührt mich dann auch sehr. Oder Soul, Tina Turner, Mariah Carey, Whitney Houston. Da geht nur wenig drüber. Das sind schon Sachen, die höre ich in der Freizeit extrem viel. Fast sogar ein bisschen mehr als klassische Musik. Wenn ich dann Klassik höre, dann höre ich gerne mal Scato Alben mit Mozart oder so. Wirklich dann mal was ganz Pures, aber nicht oft. So mal zum Frühstück an so einem sonnendurchfluteten Morgen.
SWR 2, das war zur Person Daniel Kuschitzki vom Ensemble Spark. Mein Name ist Roland Kunz und zum Schluss hörten wir von Johannes Motschmann noch die Folktune Rhapsody No. 1 mit Spark.
Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person zu finden. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 Lesenswert Magazin.